Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Sales Goes Digital Now. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Thomas Barsch und Harald Klein über Schlagzahl und Schlagkraft, unter anderem über Trigger-Events. Und dazu haben sich die beiden einen Special Guest eingeladen, den wir dir gleich vorstellen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Thomas Barsch, Harald Klein und Timo Bühler als Special Guest heute in der zweiten Podcast-Episode. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich darf ja, das
hallo,
Wort
Valerie.
Vielleicht an Thomas geben.
Servus, Valerie.
Hi. Mhm.
Oh. Ja, schön, dass es wieder klappt. Wir freuen uns, dass wir den Timo Bühler heute mit an Bord haben. Ja, machen wir es ganz unkompliziert. Timo, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, was du so tust, genau, ja.
Jawohl, danke. Dann hallo auch von meiner Seite. Ja, genau, mein Name ist Timo Bühler. Ich bin verantwortlich für das Business Development bei der Firma Echobot. Und ich denke, ich greife schon vorweg. Echobot ist ein Technologie- und Softwarehersteller aus Karlsruhe. Und wir haben unsere Expertise im Erfassen von Daten. Mhm. Und ich glaube, darüber werden wir auch heute ein wenig sprechen.
Genau, wir haben gesagt, dass wir heute über das Thema Schlagzahl und Schlagkraft reden, also im Vertrieb. Und ein wesentliches Element, denken wir, ist der Trigger-Event-Selling, könnte man sagen, oder ereignisorientierter Vertrieb. Timo, wie bringt ihr das denn in Zusammenhang, ja, also diese Methode mit eurer Software?
Genau, also da muss ich vielleicht so ein klein wenig ausholen, um zu verstehen, was es denn mit Echobot auf sich hat und warum wir, sagen wir mal, in diesem Vertriebsthema stark Fuß fassen. Echobot kommt ursprünglich aus dem Bereich der Medienbeobachtung. Das heißt, wir erfassen tagtäglich zwischen 8 und 12 Millionen Online-Veröffentlichungen und viele von diesen öffentlich verfügbaren Inhalten, die stehen in einem ganz konkreten Business-Zusammenhang. Also Unternehmen berichten auf ihrer Webseite, berichten über Pressemitteilungen in deren Social-Channels, ganz wesentliche Business-Ereignisse, das könnte ein Managementwechsel sein oder eine Übernahme-Zukaufmeldung oder das Unternehmen, weiß nicht, Stellen abbauen oder ins Ausland expandieren. Und all diese Meldungen werden von uns erfasst und unseren Anwendern zugänglich gemacht. Und dadurch, dass unsere Kunden nicht selbst recherchieren müssen, ist natürlich die Schlagzahl wesentlich höher, weil die Daten einfach aufbereitet und schon da sind. Und wer weniger Zeit in Recherche aufwendet, da kann natürlich eine wesentlich höhere Schlagzahl dann auch anschlagen.
Da darf ich kurz unterbrechen, wenn wir einmal kurz klären, was mit Trigger-Events gemeint ist.
Ergänzen, also ich glaube, das Thema Trigger-Event-Selling greift da schon ein bisschen vorweg, weil eigentlich müsste man erstmal klären, was ein Trigger-Event ist, um dann auch das Trigger-Event-Selling zu verstehen. Und ich glaube, Trigger-Event lässt sich relativ leicht erklären. Also heißt er im Deutschen übersetzt ereignisbezogen. Also es gibt eine Auslösehandlung, das sogenannte Trigger-Event, und diese Auslösehandlung, die führt zwangsläufig zu Folgehandlungen. Also man kann sich das vorstellen wie Dominosteinchen, die man in einer Reihe aufbaut, und wenn der erste Stein fällt, also das Trigger-Event stattfindet, dann fallen auch die folgenden Steine. Also an einem plastischen Beispiel, wenn jemand eine Lagerhalle baut, dann braucht er in naher Zukunft Regale oder Gabelstapler. Ja? Also das Trigger-Event ist der Neubau und die Folgehandlung ist eben, dass da bestimmter Bedarf entsteht.
Und diese Trigger-Events kann man jetzt mit Echobot monitoren, in dem Fall.
Genau, also Echobot hat die Expertise im Grunde darin, massenhaft öffentlich verfügbare Daten auszulesen und über Machine Learning und neuronale Netze dann solche Texte auch zu kategorisieren. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, unstrukturierte Daten, also Textinformationen, zu klassifizieren und zu sagen, Mensch, in diesem Artikel, da wird die Firma XY erwähnt und die wird auch nicht nur erwähnt, sondern hier geht es um einen Managementwechsel. Also hier wird ein neuer Geschäftsführer bestellt oder hier gibt es einen neuen Marketingleiter, da gibt es einen neuen Vertriebsverantwortlichen. Und da haben wir jetzt mehrere solche Trigger-Events auch schon als Business-Ereignisse definiert und über Machine-Learning-Technologien trainiert und können dann eben verschiedene Ereignisse dann auch abbilden.
Wie viele solcher unterschiedlicher Signale lassen sich denn abbilden?
Also ich würde da unterscheiden zwischen statischen und dynamischen Trigger-Events. Für dynamische Trigger-Events, also Ereignisse, die ad hoc passieren, die jetzt stattfinden und dann diese Folgehandlungen mit sich bringen, haben wir im Echobot derzeit 33 unterschiedliche Business-Ereignisse definiert. Das können Ereignisse sein, die auf Verkaufschancen hinweisen, also sowas wie ein Managementwechsel, ein Neubau, eine Auslandsexpansion oder ein neuer Großauftrag Großkunde, sind in unserem Fall aber auch häufig Negativindikatoren, also eine Werksschließung oder Standortschließung, Streikankündigung oder Rechtsstreit, kann natürlich auch ein negativer Trigger sein.
Außer ich bin Anwalt.
Außer ich bin Anwalt, dann ist es eine Verkaufschance, richtig. Wenn ich Einkäufer bin in einem Unternehmen und mein Zulieferer kündigt einen Streik an oder hat einen Rechtsstreit oder eine Rückrufaktion, dann ist es für mich eher ein Risiko. Aber auch da ist es ein Trigger. Das heißt, dann habe ich quasi die Auslösehandlung wahrgenommen, um entsprechend zu reagieren, also einen anderen Zulieferer anzufordern oder mich ins Geschehen sozusagen mit einzubringen.
Also wäre nicht unbedingt nur ein Sales-Tool, sondern auch für die Supply Chain spannende Signalgebung.
Genau, du sagst es, das Spannende an der Geschichte ist, dass jede Funktion in dem Unternehmen eigentlich Interesse an unterschiedlichen Business-Ereignissen haben sollte oder hat. Und es kommt immer auf die Perspektive an, von der man das ganze Geschehen betrachtet. Also wie ihr schon sagt, ein Vertriebler hat sicherlich Interesse an anderen Signalen als ein Einkäufer oder wieder andere Signale als jemand, der für die Kundenbetreuung zuständig ist und eben schaut, was in seinem Kundenumfeld so passiert. Ich kann auch gerne noch was zu den statischen Trigger-Events sagen, weil ich es jetzt ja schon so ein bisschen getrennt hatte zwischen statisch und dynamisch. Also dynamisch sind Ereignisse, die eben ad hoc passieren. Das sind die Dinge, die ich vielleicht auch morgens in den Nachrichten lese oder im Radio höre. Statische Trigger-Events gibt es meiner Meinung nach auch. Das sind Dinge, die ein Unternehmen, ich sage jetzt auch mal unterjährig macht, also dauerhaft. Ein Trigger-Event kann auch sein, dass ich auf einer Firmenwebseite sehe, dass das Unternehmen sich mit Industrie 4.0 beschäftigt. Ja, das ist jetzt nichts, was plötzlich geschieht, sondern das ist etwas, was das Unternehmen eigentlich immer schon macht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Information wahrnehme, kann es für mich ja wiederum ein Trigger sein, zu sagen, da werde ich jetzt aktiv, weil ich eben für Industrie 4.0 eine super Software anbiete oder sehr gute Services im Angebot habe. Also ich würde da schon trennen, Dinge, die jetzt wirklich als Ereignis passieren und Dinge, die grundsätzlich der Unternehmensphilosophie oder der Branche und des tatsächlichen Tuns eines Unternehmens entsprechen.
Was einfach, wenn einmal ein Unternehmen sich entscheidet, in IT 4.0 zu investieren, dann ist das nicht eine Einmalgeschichte, sondern damit kann ich auch ein Jahr, nachdem die sich dazu entschieden haben, daraus schließen, dass die durchaus noch Potenzial hätten, wenn ich Produkte, Sensoren und so weiter in diese Richtung anbiete.
Genau. Vielleicht nochmal eine konkrete Frage. Also warum sollte das jetzt ein Unternehmen tun und was bringt es dann im Detail? Wie sind da so eure Erfahrungen?
Also ich könnte da massenhaft Kundenbeispiele bringen. Ich werde sicherlich auch das eine oder andere mal im Podcast noch erwähnen. Aber ganz wichtig ist zu verstehen, welche Optionen hat denn ein Vertriebsmitarbeiter? Ein Vertriebsmitarbeiter, der kann Listen abtelefonieren, die gelben Seiten in die Hand nehmen und von A bis Z durchtelefonieren. Da hat er eine Menge zu tun, aber da telefoniert er vor allem auf Unternehmen, die derzeit gar kein Potenzial haben und überhaupt gar keinen Bedarf haben an einer bestimmten Leistung. Und Trigger-Event-Selling gestaltet sich da eben insofern anders, als dass man sich nur noch mit Unternehmen beschäftigt, bei denen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass da ihre Leistung gerade gebraucht wird. Also um nochmal auf diese Logistikhalle oder Lagerhalle zu sprechen zu kommen. Also angenommen, ich verkaufe Regale, dann kann ich natürlich bei allen Logistikunternehmen in Deutschland anrufen und fange bei A an und höre bei Z auf. Die allermeisten haben ja aber schon Regale und werden die garantiert nicht austauschen. Und Trigger-Event-Selling dem entgegen bedeutet, ich rufe im Grunde nur bei denen an, die eine neue Lagerhalle bauen oder wo die Lagerhalle abgebrannt ist, dann ist es vielleicht auch absehbar, dass die neue Regale brauchen. Ich picke mir also im Grunde die Perlen aus diesem ganzen Zielkundenklientel und kann eine gewisse Priorisierung auch vornehmen.
Genau. Also man könnte jetzt auch sagen, der erste Weg wäre dann der klassische Cold Call. Ja, ich rufe irgendwo kalt an und Jetzt durch die Trigger-Events hat man ja so einen Warm-Call. Ja, das heißt, sie sind schon ein bisschen vorbereitet. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, hast du ja auch gesagt, ein Bedarf da. Und dadurch trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Und da sind wir auch wieder bei unserem Arbeitstitel. Ja, ich habe dann nicht nur Schlagzahl, wenn ich meine Liste abtelefoniere, sondern ich habe auch Schlagkraft, weil ein Bedarf dahinter steckt.
Genau, und es ist auch eine Vertriebserfahrung, die ich auch persönlich gemacht habe. Es ist natürlich als Vertriebler immer schön, in einem Unternehmen vorstellig zu werden, also dort anzurufen und jemanden vorzufinden, der sich dann auch tatsächlich interessiert. Man suggeriert das seinem Gegenüber auch, schau mal, ich habe eure Pressemitteilung gelesen oder ich habe in den Nachrichten über euch gelesen, ich habe euch auf dem Schirm und ich interessiere mich für euch als Unternehmen und ich habe wahrgenommen, dass da Bedarf besteht. Ja, dann ist man als Vertriebler natürlich auch viel, viel besser gestellt. Man wird äußerst selten nur noch abgeblockt, weil eben die angebotenen Leistungen ja auch grundsätzlich nachgefragt werden. Das heißt, die Vertriebler sind hoch motiviert, haben vollere Pipelines, haben erfolgreichere Projekte. Und wer Vertrieb macht, der weiß, dass auch viel von der Stimmung abhängig ist. Und es ist natürlich immer wesentlich schöner, gut gelaunt arbeiten zu können, als klassischen Cold Call zu machen.
Ja, da hast recht. Ja, das Tool und die Methode grundsätzlich führt unweigerlich zu einer höheren Trefferquote in meiner Arbeit. Einmal bin ich gut vorbereitet und ich bin mir sehr sicher, dass dort Potenziale sind, wo ich anrufe. Das heißt, ich weiß, ich verschwende keine Zeit. Das ist ja oft ein Thema, wo der Vertrieb sagt, Cold Calls bringen gar nichts, ja, und haben dazu auch wenig Lust. Aber wenn ich doch schon sehe, da ist Potenzial da, dort wird meine Leistung tatsächlich gefragt und gebraucht, dann gehe ich mit einer ganz anderen Motivation ran. Und ich glaube, auch die Kunden spüren das. Und was ich bei eurem Tool auch gesehen habe, ist, dass du eben sofort auch mit den passenden Informationen rund um das Unternehmen insgesamt eingedeckt wirst. Was wäre da aus deiner Sicht wichtig mit zu erwähnen, was da alles mit abgedeckt ist?
Genau, also dazu lässt sich sagen, ich meine, EchoBot profitiert natürlich unheimlich davon, dass Unternehmen mittlerweile digital affin sind, dass Unternehmen ihre Firmenwebseiten pflegen, dass sie Pressemitteilungen veröffentlichen, Social Channels pflegen, dass Mitarbeiter sich in Xing oder LinkedIn eintragen und dass es in Deutschland öffentliche Registerdaten gibt. Und all diese Daten zapfen wir sozusagen an, also all diese Informationsquellen, die öffentlich verfügbar sind, und können daraus neben diesen Trigger-Events, also aus dieser öffentlichen Berichterstattung, auch zahlreiche Ansprechpartner identifizieren, die wir aus unterschiedlichen Quellen erhalten. Wir haben Finanzkennzahlen zu den Unternehmen. Das hilft einem natürlich, ein Unternehmen einzuordnen, zu bewerten. Also ist der Umsatz hoch genug, als dass ich dort aktiv werden wollte. Wir haben natürlich Firmenstammdaten. Also neben diesem Event selbst bilden wir immer auf die Firma ab, um die es hier geht in diesem Signal. Und ich glaube, das weiß auch jeder, der Vertrieb macht. Es macht wesentlich mehr Spaß und es funktioniert wesentlich besser, auf aktuellen Firmendaten zu arbeiten, mit aktuellen Ansprechpartnern und zu wissen, wen man eigentlich sprechen möchte, ist auch hilfreich. Jedenfalls hilfreicher als zu fragen bei der Sekretärin oder in der Zentrale, wer ist denn bei Ihnen zuständig für Einkauf? Ja, dann wird man in der Regel auch geblockt.
Also da gebe ich dir recht, ist das Spannende, dass man ja zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz auch direkt die Ansprechpartner mit dabei hat. Also neben den Trigger-Signalen bekommt man auch, ich sage immer, ein Realtime-Dossier, ja, wo ich Ansprechpartner habe, wo ich Social-Kanäle habe, das, was du alles gesagt hast, ja. Und die Recherchearbeit wird auch extrem verkürzt, ja. Wenn ich mich auf ein Gespräch vorbereite, ja, und ich unterstelle jetzt einfach mal, wenn ich jetzt selber diese Recherchearbeit leiste, ohne dass sie dann so gut aufbereitet ist wie bei EchoBot, brauche ich 2 Stunden, wenn ich überhaupt die ganzen Dinge überhaupt auch finde.
Ja, naja, also, Thomas, wie war es denn früher? Früher, ja. Was haben wir da gemacht? Da haben wir Adressen gekauft. Ja. Haben wir Adressen gekauft, da hat dann eine gute Adresse, wo eine Telefonnummer dabei war und so, da hast du dann 1 Euro bezahlt. Mhm. Bis 5 Euro. Also je nach Qualität der Adresse, dann waren trotzdem noch ein Haufen Schund dabei, hast trotzdem noch einen Haufen Geld bezahlt.
Genau.
Und hast viele Adressen angerufen, die gar nicht gepasst haben. Die Telefonnummer hat nicht mehr gestimmt, der war gar nicht mehr dort. Wie viel ist da schiefgegangen, wie viel Zeit ging dabei einfach ein Bach runter? Und mit der Qualität, die man hier bekommt, da müsste es eigentlich für eine Adresse 100 Euro wären noch zu wenig. Aha. Ja, weil so was ich gesehen habe und was wir selber ja auch einsetzen, zu sehen, du kriegst sofort die E-Mail-Adresse, du kriegst die Telefonnummern, du, also wir müssen dazu sagen, nicht von jedem, nicht von allen, aber das System ist super intelligent und sucht die Informationen aus mehreren Quellen zusammen. Wie ist denn das auch, was den Datenschutz anbelangt? Da haben wir ja gerade ein ziemlich heißes Thema mit der DSGVO. Ist das denn erlaubt, was ihr da macht?
Ja, also mit der Frage hatte ich gerechnet. Das Thema ist ja tatsächlich präsent. Also ich hoffe, dass jetzt alle Zuhörer die DSGVO-Richtlinien auch in ihrem Haus schon umgesetzt haben. Die ist ja immerhin zum Ende Mai schon in Kraft getreten. Es ist aber tatsächlich so, das Thema hat uns natürlich einige Zeit beschäftigt und wir haben einige Rechtsgutachten erstellen lassen zu den Daten, die EchoBot zur Verfügung stellt. Und die besagen alle, dass die Daten in der Form, wie wir sie darstellen, auch konform sind. Zumal man ja auch sagen muss, die Datenschutzgrundverordnung beschäftigt sich ja ausschließlich mit personenbezogenen Daten. Das heißt, diese Firmenstammdaten und im Firmenkontext erfassten Daten, die sind da eh außen vor. Aber auch diese personenbezogenen Daten sind konform, weil, und das ist ganz wichtig, EchoBot Informationen immer nur im Business-Kontext darstellt. Das heißt, Sie werden bei uns keine gmx.de oder keine web.de-Adressen finden, sondern immer nur E-Mail-Adressen, die auch in einem Business-Kontext stehen. Und wir bilden auch nur Personen ab, die öffentlich verfügbar sind. Also Mitarbeiter, die auf der Webseite gelistet sind, die im Xing zu finden sind, in dem öffentlichen Bereich oder in Pressemitteilungen erwähnt werden. Also immer nur Ansprechpartner, ja, deren Kontaktdaten ohnehin der Öffentlichkeit bekannt sind, weil sie öffentlich verfügbar sind. Ich will noch eine Sache sagen, das ist ein unheimlicher Mehrwert von EchoBot und das darf man eigentlich auch nicht unter den Tisch kehren. Viele Unternehmen haben jetzt ja Sorge, Daten in ihren CRM-Systemen zu speichern. Oder haben auch aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen viele Daten aus ihren CRM-Systemen gelöscht, weil der Verwendungszweck nicht mitgespeichert wurde, weil vielleicht die Einwilligung zur Datenspeicherung nicht protokolliert war. Und EchoBot hat hier jetzt eben zwei große Vorteile. Zum einen, EchoBot stellt diese Daten dauerhaft zur Verfügung, immer in Realtime, so wie das Thomas schon gesagt hat, also Echtzeitinformationen. Das heißt, unabhängig davon, was ich in meinem System gespeichert habe, habe ich in EchoBot Zugriff auf diese Daten. Und wir befreien natürlich unsere Anwender vor dieser rechtlichen Problematik, Daten zu speichern. Ja, weil wer Daten speichert, ist im Grunde auch dafür verantwortlich. Er ist auch dafür verantwortlich, dass die Daten gepflegt werden und aktuell gehalten werden. Und wer dem quasi entgegenwirken will, der nutzt EchoBot. Weil EchoBot ist ein Streamingdienst, das kann man sich vorstellen wie Netflix oder Spotify. Ja, also ich kaufe mir keine CDs oder keine Filme mehr und ich kaufe mir jetzt auch keine Firmendaten mehr, sondern ich streame Firmendaten. Ich kann sie also nutzen, ohne sie zu besitzen. Und wenn ich sie nicht besitze, dann muss ich auch keine rechtlichen Konsequenzen fürchten, weil die Daten in dem EchoBot-Environment bleiben.
Das heißt, ist das das moderne CRM oder das CRM der Zukunft?
Ja, also wir selbst stellen kein CRM-System her, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die CRM-Systeme der Zukunft Streaming-Daten beinhalten, zumindest was diese Firmenstammdaten und Ansprechpartnerdaten betreffen und zusätzlich natürlich auch noch interne Notizen. Klar, die sind auch wichtig, aber alles, was dynamische Daten betrifft, sollten, glaube ich, künftig Streaming-Dienste dann Einzug erhalten in CRM-Systeme.
Also sehe ich genauso, weil die Pflege oder die Administration von Adressen ja ein Riesenaufwand ist für den Vertrieb und im Grunde genommen Blindleistung, ja, und jedes Unternehmen oder jeder Ansprechpartner pflegt ja auch Dinge, wenn er zum Beispiel in Xing ist oder in LinkedIn oder in diesen sozialen Netzwerken, er pflegt die, ja, und wir machen dann nichts anderes, wenn wir es wahrnehmen und pflegen es dann auch, ja. Das ist ja viel intelligenter, dann darauf zurückzugreifen und die Daten im Grunde genommen abzuziehen. Ja? Ich habe noch eine Frage, Timo. Ihr habt auf der CeBIT noch was Interessantes vorgestellt zum Thema Hunter und Pharma. Kannst du da noch was dazu sagen?
Ja, gerne. Also es ist in der Tat so, dass wir jetzt festgestellt haben, dass Vertriebsmitarbeiter, ich sage jetzt mal, unterschiedlich aufgestellt sind. Es gibt im Grunde die Hunter, das sind also die Vertriebler, die hohe Schlagzahlen machen, die Kaltakquise machen, die Neukunden generieren sollen und, ich sage jetzt mal, auf der grünen Wiese agieren und versuchen, neue Kunden zu generieren. Und es gibt die Farmer. Das sind Vertriebsmitarbeiter, die jetzt weniger Neukunden akquirieren, sondern Farmer beschäftigen sich vor allem mit ihrem Kundenset. Also die haben häufig fest definierte Listen. Es kann auch ein Key Account Manager sein, der bestehende Kunden zu betreuen hat und eben aus dem Bestandskundenumfeld Umsätze generieren soll. Und wir haben jetzt festgestellt, dass die Daten, die notwendig sind, für Hunter und Farmer sich unterscheiden. Also der Hunter, der will vor allem Ansprechpartner, der will wissen, wo muss er anrufen und er braucht einen guten Gesprächseinstieg. Und das ist sein Handwerkzeug und damit kann er aktiv werden. Und darum werden wir jetzt auch in naher Zukunft eine extra Ansicht in unserem EchoBot anbieten, wo immer der beste Ansprechpartner und das beste Signal angegeben wird, dass der Vertriebler neben der Schlagkraft, die man dadurch bekommt, auch eine hohe Schlagzahl hat. Also, sag ich mal, die wichtigsten Informationen noch stärker aggregiert. Und der Farmer, der kennt seinen Ansprechpartner, der kennt seine Kunden und seine Firmen. Der will vor allem wissen, was passiert dort. Der muss wissen, wenn es da einen Managementwechsel gibt. Der muss wissen, wenn sein Kunde irgendjemanden aufkauft. Oder muss auch wissen, wenn sein Kunde von jemand gekauft wurde. Das heißt, der hat ein viel größeres Interesse daran, fortlaufend Informationen zu erhalten und dann im richtigen Moment Cross- und Upselling zu betreiben, weil er eben ein solches Business-Ereignis wahrnimmt, was zu Cross- und Upselling führt. Oder auf der anderen Seite natürlich auch Ereignisse rechtzeitig wahrnimmt, die dafür sorgen, dass so ein Kunde vielleicht auch mal abspringt, ja, weil er gekauft wurde oder weil er in die Insolvenz rutscht.
Ich möchte mal kurz eine Zwischenfrage stellen, weil du vorhin, wo du gerade eben von Bestandskunden gesprochen hast und zur Funktionalität von EchoBot. Das bedeutet, wenn du vorhin sagst, es ist eigentlich kein klassisches CRM, sondern es ist eine Software, die diese Daten holt aus dem Netz und zur Verfügung stellt. Wenn ich jetzt meine Kunden habe, die ich quasi monitoren möchte, gibt es eine Möglichkeit, die einzupflegen bei EchoBot? Also gibt es schon ein Backend oder einfach eine Maske, wo ich was eingeben kann? Oder wie funktioniert es dann?
Genau, also es gibt mehrere Varianten, wie man EchoBot nutzen kann. EchoBot lässt sich natürlich in die gängigen CRM-Systeme auch integrieren. Das heißt, ich habe eine direkte Verknüpfung in meinem CRM-System zu den EchoBot-Daten, zu den Echtzeit-Daten. Wir haben aber auch eine ganz klassische Frontend-Lösung, also auch für alle die noch mit Excel und Outlook arbeiten und noch kein CRM-System im Einsatz haben, haben wir natürlich Funktionalitäten, dass ich Listen importieren kann, dass ich Listen verwalten und pflegen kann und mir meine eigenen Firmenlisten dann auch so setzen kann mit E-Mail-Alerts und auf meine Bedürfnisse angepasst, sodass ich den Informationszufluss per E-Mail erhalte oder als Listen exportieren kann. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Jetzt mal so die Gretchenfrage, wenn mich das jetzt interessiert, also wenn unsere Zuhörer jetzt Interesse haben, wie kann ich jetzt EchoBot nutzen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, das ist in der Tat die Gretchenfrage. Am besten ist, man wendet sich an EchoBot, an den Hersteller selbst. Mhm. Das heißt, man kann unsere Webseite besuchen. Wir haben Kontaktformulare. Die Zuhörer dürfen sich auch gerne an mich wenden. So, ich denke, meine Kontaktdaten werden sicherlich im Kontext von dem Podcast irgendwo noch geschrieben stehen. Einfach auf uns zukommen, mal einen Testaccount einrichten lassen, mal in den Genuss kommen, was es bedeutet, mit Echtzeitdaten zu arbeiten, sich ein Bild davon machen und dann kaufen.
Gibt es jetzt eine Testversion? Gibt es eine Testversion bei euch?
Ja, also für unsere Lösung EchoBot Connect, das ist also die Lösung, wo ich diese Echtzeitdaten zu Firmen aufrufen kann. Da haben wir auch Testversionen. Gerne auch direkt integriert in CRM-Systeme oder als Standalone-Lösung. Das ist schon möglich. Für die Lösung Target, das wäre also die Lösung, wo ich ganz gezielt nach Firmen suche und Firmenlisten, Leadlisten generiere, gibt es keine Testversion, aber da gehen wir gerne in die persönliche Beratung und erstellen mal gemeinsam solche Suchabfragen und schauen auch gemeinsam mal die Ergebnislisten an.
Jetzt habt ihr beide ja, Thomas und Harald, für das Sales Goes Digital Now eine Trigger-Event-Liste erstellt. Die habe ich mir auch mal durchgelesen. Die kann man sich auch bei euch auf der Seite, ich glaube auf Digital Sales Excellence, runterladen, gell?
Genau, also die kann man anfordern bei uns, ja, und dann schicken wir die zu. Die Liste ist auch mit dem Timo zusammen erarbeitet worden. Wir haben aber zusätzlich noch den gesamten Markt gescannt. Was gibt es noch für Triggersignale? Und wie gesagt, diese 61 Triggersignale, die wir ermittelt haben, die Liste kann man bei uns anfordern.
Und nächste Woche geht es ja, glaube ich, mit dem ersten Workshop von Sales Goes Digital Now los.
Genau, nächste Woche starten wir in Stuttgart am 10. und 11. Also es geht los. Wir haben am ersten Tag 10 Teilnehmer, am zweiten 13. Und es wird sehr gut angenommen. Und wir haben jetzt für Stuttgart sogar schon den Zusatztermin, einen Zusatztermin gemacht im November. Und ja, reisen ja dann durch die Lande und sind sehr zuversichtlich und werden natürlich dann auch hier mal berichten, wie es so war. Und ja, vielleicht laden wir auch mal den ein oder anderen Teilnehmer zum Podcast ein.
Ja, schön. Super. Dann vielen Dank.
Ja, genau. Timo, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. War es, glaube ich, sehr informativ, auch für unsere Hörer. Und ja, ich denke, wir bleiben im Kontakt und freuen uns auf viele neue Leads.
Ja, ja, vielen Dank, dann, Timo. Danke, Valerie.
Danke auch.
Also, war klasse. Dann tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.